Schön, dass du da bist heute Morgen. Gibt's von euch jemand, der die Woche angegriffen war? Alle ohne Ausnahme fast. Dann wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt lassen wir den Heiligen Geist mal reinwirken, oder? Jetzt beten wir mal. Papa, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Und Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du unseren Tempel reinigst, dein Geist, Seele und Leib, dass alles, was andockt vom Feind, wo er Dreck geworfen hat, wo er negative Gedanken gebracht hat, wo er negative Emotionen gebracht hat, wo er Lügen gebracht hat, wo er uns attackiert, wo er uns trennen will von der Liebe des Vaters. Wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, schüttel du den Baum, dass jeder faule Apfel runterfällt, jede faule Frucht runterfällt und dass das Gute bewahrt wird. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und das Wort sagt, dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und danke, dass deine Liebe jetzt fließt, dass deine Gnade jetzt fließt. Wir nehmen neue Gnade für unser Leben jetzt, für unsere Ehe, für unsere Kinder, für unseren Job, für unsere Nachbarschaft. Für alles nehmen wir jetzt neue Gnade. Wir tanken jetzt von dir, Vater, neu in deiner Liebe, in deiner Güte, in deiner Gunst. Ich empfange jetzt von dir neue Gnade, ich empfange neue Liebe. Danke, Jesus. Danke, dass alles, was der Feind zuschütten wollte, jetzt freigemacht ist, freigesetzt ist. Danke, Jesus, für ein helles Licht, was aus unseren Herzen scheint, denn deine Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Manchmal müssen wir ein bisschen Rohr reinigen. Ich spüre das auch. Mir geht es genauso. Ich habe wieder wunderschöne Träume und Angriffe, aber das zeigt doch immer nur, dass wir richtig sind, oder? Ich hatte so während dem Lobpreis ein Bild, was total zu meinem Thema passt heute. Mein Thema heute ist die Vaterliebe Gottes. Und ich habe schon wieder gegrinst, wie Barbara schon 3 Lieder rausgesucht hat. Die weiß ja nie, was ich predige, weil wir uns nicht absprechen, sondern wir lassen es den Heiligen Geist machen. Und 3-mal haben wir über die Liebe des Vaters gesungen. Und der Heilige Geist weiß, was er tut. Er weiß, wie er euch vorbereitet. Er weiß, was wir am Anfang brauchen. Und er weiß auch, dass wir ja den Vater lieben. Wir haben die letzten Monate, ich könnte fast sagen, die letzten Jahre haben wir vieles gehört über Emotionen, die Emotionen unter die Füße kriegen. Wir haben gelernt, dass es nur 2 Quellen gibt in dieser Welt. Die eine Quelle heißt Jesus, die andere Satan. Dazwischen gibt es nichts. Und alles fließt aus diesen beiden Quellen. Und zwar ohne Ausnahme. Das heißt, alles, was nicht von Christus kommt, ist nicht natürlich oder von Mutter Erde oder irgend so ein Quatsch, sondern es kommt von Satan. Satan ist die Antikraft gegen Jesus in dieser Welt, gegen Gott in dieser Welt. Und jetzt müssen wir aufpassen. Der Vater liebt uns und er liebt uns bedingungslos. Und der Teufel wird alles, ich sage alles, was er benutzen kann, benutzen. Stell dir die Liebe des Vaters vor wie ein ganz klares, gemaltes Gemälde. Und es liegt so auf dem Boden, du schaust drauf und du siehst ganz klar die Liebe des Vaters. Und da kommt er immer mit einer Schaufel Erde, mit Dreck. Und wirf Dreck auf das Bild, damit du es nicht mehr klar erkennen kannst und dass du glaubst und denkst, die Liebe des Vaters ist heute nicht da. Der Teufel hat mich am Anfang meines Glaubenslebens immer wieder dran gekriegt, wenn ich gesündigt habe, dass er gesagt hat, der Vater ist jetzt sauer. Und dann hat er mir die Emotionen dazugegeben, die Bilder dazugegeben. Dann bin ich als 3-4 Wochen im Loch gewesen, im Jammertal, in der Verdammnis. Warum? Weil der Vater mich gehasst hat? Weil er mir nicht vergeben hat? Nein, weil ich geglaubt habe, was der Teufel mir sagt, weil ich aus der falschen Quelle gezogen habe. Und da müssen wir aufpassen, Leute, dass wir nicht mehr mixen. Keine Wurzel mehr in die falsche Quelle. Ich möchte nichts von Satan hören, glauben oder sehen. Ich möchte nur noch die richtige Quelle haben und das ist Christus. Und manchmal ist die richtige Quelle so verrückt, dass du denkst, das ist der Feind. Weil Jesus so komplett anders ist. Die Welt ist ganz klar. Dir tut jemand was Böses, hass ihn. Guck, wo du es ihm heimzahlen kannst. Deine Emotionen laufen damit, deine Seele läuft damit. Und Jesus ist ganz anders. Er sagt, vergib. Vergib passt nicht zu deiner Seele. Vergib passt nicht zu deinem Fleisch. Vergib passt nicht zu deinen Emotionen. Es ist ein Kampf. Und wir nennen das aus dem Geist herrschen, im Geist leben, im Geist herrschen. Und wie oft ist es? Einmal im Monat? Einmal in der Woche? Fast stündlich. Und jetzt gibt es so Christen, die wollen das nicht. Und ich habe menschlich Verständnis dafür, dass die das nicht wollen. Weil es ist ein Kampf. Wer will schon ständig kämpfen? Aber die Bibel sagt, widersteh dem Teufel. Das ist ein Kampf. Widersteh dem Teufel. Was macht er dann? Dann flieht er. Und je mehr du ihm widerstehst, desto weniger kommt er, weil er weiß, ich muss wieder fliehen. Wenn er aber immer kommt und gewinnt, kommt, gewinnt, kommt, gewinnt, kommt, gewinnt, dann nimmt er noch ein paar andere mit, die auch Spaß dran haben, gegen dich zu gewinnen oder gegen Christen zu gewinnen. Und so läuft dieses Spiel in dieser Welt. Und ich bin da manchmal auch müde. Ich sage zum Herrn manchmal auch, ich habe keinen Bock mehr. Aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Den Glauben aufgeben, Jesus eine Kündigung schreiben, sich mit dem Teufel eins machen, die geistige Insel suchen, wo Frieden herrscht. Das wird eine lebenslange Suche ohne Erfolg. Und heute machen wir eine kleine Reise durch die Bibel und schauen uns mal an, wie der Vater uns liebt, weil es ist wichtig für uns. Das ist die Emotion, die stärkste Emotion in deinem Leben sein sollte, sein müsste. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, du bist geliebt. Was kann dich überwinden, wenn du weißt, du bist geliebt? Was kann dich besiegen, wenn du weißt, du bist geliebt? Was an Böses, was in deinem Leben tatsächlich passiert? Nehmen wir mal an, jemand macht was kaputt bei dir und haut ab. Er fährt gegen dein Auto und macht Fahrerflucht. Wenn du weißt, du bist geliebt, 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 was stört dich gerade die Delle? Du kannst über die Delle herrschen und sagen, ja, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich trotzdem am Papa. Ich liebe ihn, ich freue mich und ich lasse mir die Freude nicht rauben. Das ist schon wieder Kampf, Leute. Das ist deinen Emotionen, deiner Seele, deinem Fleisch zu sagen, halt die Schnauze. Nicht, was du jetzt willst, sondern was Gott will. Liebt dich Gott nach der Delle genauso wie davor? Ja, Amen. Gott sei Dank. So ist es mit einem zwischenmenschlichen Streit. So ist es vielleicht, wenn du einen Anschiss von deinem Arbeitgeber oder von deinem Vorgesetzten bekommen hast. Und du denkst so, ich kündige, ich gehe, mir reicht's, alles. Deine Emotionen schreien wieder. Und das Einzige, was uns durchträgt, was uns siegreich durch dieses Leben gehen lässt, ist die Liebe Gottes. Gehen wir mal kurz zu 1. Korinther 13. Ich kriege gerade den Impuls in Luther. 1. Korinther 13, ich glaube ab Vers 1. Da sagt uns die Bibel, wenn wir alle Weisheit hätten, alle Erkenntnis, alle Einsicht und wenn wir alle Gaben hätten, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede, dann hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Weiter. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse, Mann, wer will prophetisch reden? Wer will ein prophetisches Wort für andere haben? Prophetisches Wort ist ja immer für die anderen, nicht für dich. So spricht der Herr, ich liebe dich, Thomas. So spricht der Herr, ich mache dich reich, Thomas. So spricht der Herr, oh, es wird nichts mehr Schlimmes passieren dort. Das ist Quatsch. Prophetie ist für andere. Und alle Geheimnisse, überleg mal, alle Geheimnisse und Erkenntnisse, wer hätte die nicht gerne? Wer wüsste, was dieses Jahr in der Politik passiert? Wer wüsste gern, wo ein Vulkan ausbricht? Wer wüsste gern, was alles auf uns zukommt? Und hätte allen Glauben, und du hättest allen Glauben, dass du für jeden, wo du betest, der krank ist, wird automatisch in der Sekunde gesund. Du brauchst Finanzen, sagst danke, Herr Wupp, und dann sind sie auf deinem Konto. Das ist Glauben, Leute. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht komisch, das ist Glauben. Sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Glaub mir, in jeder Bibelschule wird dir vermittelt, wie du prophetisch reden kannst, wie du die Geheimnisse Gottes verstehen kannst, wie du tiefer in den Glauben kommst. Stimmt's? Aber dir wird dann nicht groß vermittelt, wie du tiefer in die Liebe kommst. Und der Vater, der sucht die Liebe in dir, nicht die Gaben. Er sucht die Liebe in dir. Und wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber, ist es der größte Kampf in unserem Leben. Mit uns selber, uns zuerst zu lieben, ist der größte Kampf. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen in meinem ganzen Leben, der sagt, ich liebe mich so, ich habe nichts gegen mich. Das sind Heuchler. Das Äußerliche oder irgendwas. Oh, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu dies, ich bin zu das. Oh, wenn ich das hätte, oh, wenn ich nur da wohnen würde, wenn ich nur da aufgewachsen wäre, wenn das nur meine Eltern. Kennen wir endlos, oder? Das kennen wir endlos, dieses Spiel. Aber sich selbst zu lieben, das fängt an. Liebe deine Nächsten, dich selbst, den Vater, liebe den Vater, deine Nächsten, dich selbst. Ist egal, wie rum du anfängst. Und da ist der Schlüssel drin für Erfolg. Und da kommst du raus aus Verletzung, aus Trübsal, aus Angst und so weiter. Du kommst raus. Das ist der erste Schritt. Schritt zwei ist, dass du nicht mehr rauskommen musst, dass du frei bleibst. Das schauen wir uns heute alles an. Habt ihr Lust? Alright, gehen wir in Jeremia 31,3. Wir fangen vorne in der Bibel an und enden dann hinten. Jeremia 31,3. Und da heißt es, und der Herr ist mir erschienen von ferne, weil er noch nicht nahe sein kann, weil Jesus noch nicht da war. Aber er sagt zu ihm, ich habe dich je und je geliebt. Das sagt er dir heute Morgen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Amen. 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 Du bist errettet, weil er dich liebt. Nicht, weil du ihn geliebt hast. Weil er dich zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, die er in dich investiert hat, ist nicht umsonst gewesen. Ich wünsche es mir, dass du heute Morgen nicht da sitzt, weil du aus Gewohnheit da bist oder einen Stuhl wärmst in der Gemeinde. Ich wünsche mir, dass du da bist, weil dein Herz brennt, ihn zu erleben. Ihn zu erleben und seine Liebe zu erwidern. Amen. Ich habe euch gesagt, wenn wir im Himmel ankommen, wenn der Vater dich umarmt, Abraham wird dich begrüßen, Jesus wird dich rumführen und dann irgendwann wirst du den Vater treffen und wirst ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und der Vater wird dir sagen, die schönsten Momente deines Lebens, Thomas, waren die, wo du mit mir Liebe gemacht hast. Nichts Unreines, nichts Sexuelles. Ich rede nicht von menschlicher Liebe, ich rede von Agape-Liebe, wo ich dem Vater gesagt habe, wie sehr ich ihn liebe, weil er ist, nicht weil er tut. Die meisten Menschen sagen ihm, ich hab dich lieb, weil er tut, nicht weil er ist. Ich liebe meine Frau, weil sie ist, nicht weil sie tut. Wenn meine Frau spüren würde, dass ich sie nur noch liebe, weil sie tut, meine Wäsche wascht, kocht und so weiter, dann wäre sie ganz schnell weg. Weil sie sagt, das genügt mir nicht. Das sehe ich nicht ein. Und da hätte sie recht. Und der Vater wird dir bekennen, da die Momente, wo du liebst. So, jetzt haben wir ein Problem. Die meisten Christen sind in Depression, in Angst, in Furcht. Und das Programm dieser Welt, was sie ständig abhält, den Vater zu lieben. Natürlich liebst du immer noch den Vater, aber du spürst es oft nicht und du erlebst es oft nicht. Oder sind die Umstände wieder so wie ein Trommelfeuer in deine Gedanken? Dong, 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 dong. Und du kommst gar nicht mehr raus. Du findest keine Ruhe mehr, keinen Frieden. Du bist angetrieben, du bist verfolgt. Das ist wie wenn der Feind hinter dir herjagt. Das geht so lange, bis du sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Was haben wir gehört? Widersteh dem Teufel. Das geht nur mit Vollmacht. Das geht nur mit Autorität. Hast du Vollmacht und Autorität empfangen? Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, so dreht auf Schlangen, Skorpione, über alle Macht des Feindes, nichts wird euch schaden. An wem liegt es, wenn der Feind nicht abhaut? Weil die Satanisten so stark sind, weil die Babys opfern gegen mich. Nein, weil ich nicht widerstehe und sage, bis hierhin und nicht weiter. Amen. Wir haben Vollmacht. So, jetzt gibt's wieder die Christen, das sind die allermeisten. Sorry, wenn ich so, nachher kriege ich vielleicht wieder ein WhatsApp oder irgendwann, ja, du redest immer gegen die Christen. Ich rede nicht gegen die Christen, ich bin nicht gegen die Christen. Ich verurteile niemanden, ich beurteile. Die Bibel sagt, wir dürfen niemanden verurteilen, aber wir sollen beurteilen. Da fordert uns die Bibel auf zum Beurteilen. Was nicht gut ist, weg. Was nicht aus der Quelle Christus ist, will ich nicht. Und wenn es sich noch so christlich anhört, es gibt alles mögliche christliche, Kaffeekränzchen, Frauentreffen, Männertreffen, alles christlich angemalt. Aber die Frage ist, ist da Christus drin? Ich habe dich je und je geliebt. Der Vater hat sich entschieden, bevor er dich geschaffen hat, dass er dich liebt. Und dann kommt der Tag und die Stunde, wo er sagt, so spricht der Herr, es gereut mich. Eine sagt nein, zwei. Leute, seid erwacht heute Morgen. Wisst ihr, dass der Vater sogar noch den Teufel liebt? Nicht den Teufel, sondern den Engel, den er erschuf. Er liebt ihn immer noch, obwohl es ihn nicht mehr gibt. Und die anderen, ein Drittel der Engel, die gefallen sind, er liebt sie auch noch. Ich habe mich so oft gefragt, Vater, warum lässt du die machen? Warum haust du die nicht weg? Weil Liebe das nicht macht. Der Teufel tobt und wütet auf der ganzen Erde gegen die Werke des Vaters. Ob er in Deutschland die Leute in die Homosexualität führt und die gehen in die Hölle, oder ob die Moslems da sind und predigen Allah und gehen in die Hölle, ist ihm völlig egal. Ob du von oben bis unten tätowiert bist und 5 Kilogramm an Piercings an dir trägst und die Leute sagen, Igitt, oder du in deinem feinen Zwirn in die Hölle gehst, ist ihm völlig egal. Hauptsache, er hat dich im Sack. Und er kämpft jeden Tag gegen den Vater. Und der Vater hat mir offenbart, er muss ihn gar nicht verurteilen und richten, denn das, was er tut, verurteilt und richtet ihn. Der Vater muss keinen Menschen verurteilen und richten, denn das, was sie tun, aus der falschen Quelle herausgeboren, verurteilt sie und richtet sie. Deswegen will er auch nicht, dass wir richten und verurteilen, deswegen sagt er uns, vergib, lass los. Warum sagt er das? Damit unser Herz nicht hart wird. Wir vergeben primär nicht für den anderen und denken, der hat jetzt einen Hawaii-Urlaub und ich bin immer noch... Nein, wir vergeben, damit wir frei sind und der Teufel keinen Zugang zu uns hat und uns damit manipulieren und drangsalieren kann, weil wir in der Unvergebenheit sind. Und letztendlich, es gibt nur einen Grund, wie wir unsere Errettung verlieren können, das ist Unvergebenheit. Ihr wisst es. Die Geschichte vom Schalksknecht. Jesus sagt ganz klar, wenn ihr nicht vergebt, kann der Vater euch nicht vergeben. Gibt es noch eine Sünde am Ende deines Lebens, die nicht vergeben ist? Sorry, du kannst nicht in den Himmel. Niemand mit einem Fleck oder mit einer Runzel oder mit einem dreckigen Sündenspot ist jemals in den Himmel gekommen. Du bist entweder gewaschen und gereinigt mit dem Blut des Lammes, dir ist vergeben, dein Name steht im Buch des Lebens oder nicht. Ist es hart? Nein, das ist die Wahrheit, das ist gut. Möchtest du im Himmel einen neben dir haben, der noch nach Sünde stinkt? Oder möchtest du in der Ewigkeit sagen, Halleluja, alles sauber und gerecht? Also ich schon. Und es liegt an den Menschen zu sagen, hey, nehme ich diese Liebe an oder nehme ich sie nicht an? Selbstmitleid ist eines der größten Waffen, die der Teufel hat. Selbstmitleid ist eine Form von Egoismus und Stolz. Selbstmitleid. Wenn ich mich nur um mich drehe, wie schlimm es mir geht. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo das von klein auf gefördert wird. Ich habe den Dieter nur gesehen. Ab und zu gucke ich ihn, nicht immer, aber ich habe es gesehen. Habe kurz reingezappt, 5 Minuten, das waren genau die 5 Minuten, die ich sehen musste. Sagte, wir haben momentan Politiker in Deutschland, die wurden auferzogen als kleine Kinder, haben sie Memory gespielt und die Eltern haben immer gesagt, richtig. Die haben eine Möhre aufgedeckt und eine Banane und die Eltern haben gesagt, richtig. Und so sind die aufgewachsen. Die haben nie gelernt, dass das nicht zusammenpasst. Und die haben heute in der Politik, die merken nicht, dass das nicht passt, sondern ihnen wurde immer gesagt, alles ist richtig. Auch das ist Egoismus, Leute. Auch das ist irgendwo Selbstmitleid. Und Stolz. Gott widersteht dem Stolzen. Auch das ist gut. Aber er hat jeden Tag Gnade. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn der Stolze auf die Idee kommt und sagt, Papa, ich merke, ohne dich geht's nicht. Sofort wird die Gnade aktiv. Und wenn die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Halleluja. Aber solange jemand im Stolz ist, geht es nicht. Jesaja 43 ab Vers 1. Jesaja 43 ab Vers 1. Eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel. Gigantisch, was hier steht. Unglaublich. Das gilt für dich und für mich. Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Sag mal, fürchte dich nicht. Was kommt jeden Tag in unser Leben? Eine negative Nachricht aus der falschen Quelle. Die Rente, die Zukunft, die Umwelt, die Regierung. Dann hörst du wieder Gerüchte, dass die Firma zumacht, dies, all solche Sachen. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Das ist wieder völlig konträr zu deinen Emotionen, zu deiner Seele und zu dem, was dein Fleisch möchte. Dein Fleisch kennt Furcht, Angst. Richtig? Wenn wir nicht mehr im Geist herrschen oder uns gehen lassen, rutschen wir ganz schnell wieder in die Angst. Der Teufel lässt dir eine Weile die Ruhe. Du denkst, ich habe meine Ruhe, ist gut. Ich gehe mal nicht mehr so oft in die Gemeinde. Ich bete mal nicht mehr so viel. Ich lese nicht mehr so viel Bibel. Das ist wie der Fisch, der schon an der Angel hängt. Und der Angler lässt Schnur. Er gibt dem Fisch Schnur. Und der Fisch denkt, oh, I'm free. Ich bin immer noch frei. Bis der Angler was macht? Anzieht und kurbelt. Anzieht und kurbelt. Und so macht es der Teufel auch. Der legt uns einen Köder aus und sagt, ja, jetzt komm doch mal ein bisschen runter. Der Thomas da vorne, jeden Sonntag, der ist so energisch. Seh doch das mal viel lockerer. Das Leben ist doch viel lockerer und wir Christen sollen doch auch mal lachen. Nee, wir gehen auch mal zum Fasching. Kannst morgen auf den Rosenmontag gehen, deswegen liebt der Vater dich nicht wenig. Aber die Frage ist, was macht das mit dir? Weil alles da ist alles Gotteslästerung. Ist aus einer Quelle geboren, Wintergeister vertreiben. Ich muss keine Wintergeister vertreiben. Ich muss mich auch nicht auf den Sommer einstellen. Könnte man endlos weitermachen, gell? Fürchte dich nicht, sagt er. Da kommen wir noch am Ende dazu. Denn ich habe dich erlöst. Hat er dich erlöst? Sag mal Amen. Bist du erlöst oder nicht? Wir hatten hier ganz am Anfang eine Frau, ich habe es euch schon oft gesagt, 5 Jahre hat die meine Nerven strapaziert. Jeden Sonntag, Thomas, bin ich noch errettet. 5 Jahre lang. So unfassbar. Und ich habe gedacht, wann kapiert die das endlich? Aber du kannst das nicht in jemand reinprügeln. Er glaubt es oder er glaubt es nicht. Und das, was jemand glaubt, kommt ganz schnell aus seinem Mund. Denn mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Leute, die permanent in der Angst leben, haben sich dafür entschieden. Nicht der Teufel ist so stark. Nicht Gott hat seinen Rücken zugekehrt. Nein, sie haben sich entschieden, Angst zu haben. Und diese Angst kontrolliert ihr ganzes Tun. Und ich habe euch schon mal gesagt, triff niemals eine Entscheidung aus Begeisterung oder Angst. Du wirst beides bereuen. Die Begeisterung, wenn du jemand heiratest aus Begeisterung, du wirst es bereuen. Wenn du irgendwas kaufst aus Begeisterung, jeder Verkäufer lernt es, die Leute in die Begeisterung zu führen. Tschakka, du kannst es, yeah! Die ganzen Fernsehdinger, QV10, wie der Mist alles heißt. Schrott, Blechschrott, was als Gold verkauft wird. Es sind noch 10 Ringe da, rufen Sie jetzt an. Und die Tante sitzt am Telefon, soll ich nicht? 2100, oh, mein Mann wird mich totschlagen. Aber das sind nur noch 9, nur noch 8, nur noch 7. Die wissen genau, wie das funktioniert. Und die lachen sich kaputt, dort, so läuft es. Und so ist der Teufel. Aber wir wissen, wir fürchten uns nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Halleluja! Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du, wem gehörst du? Du bist sein Eigentum. Wisst ihr, dass manche Christen vergessen haben, wenn sie sich bekehren, dass sie den Herrn als ihren Herrn einladen? Was ist er dann in ihrem Leben? Der Herr. Es sollte er sein. Im Idealfall. Wenn die Liebe fließt. Wenn ich jemand liebe, kann ich mich leicht unterordnen. Wenn eine Frau ihren Mann liebt und der Mann die Frau liebt und sie weiß, sie ist geliebt, ordnet sie sich gern unter. Wenn Kinder wissen, sie sind geliebt von den Eltern, ordnen sie sich gern unter. Kinder, die rebellisch sind, wissen nicht, dass sie geliebt sind, weil die Eltern einen Knacks haben. Und die Eltern haben einen Knacks, weil sie mit einem Knacks in die Ehe sind. Wenn 2 mit einem Knacks in die Ehe kommen, was wird das für eine Ehe? Eine Knacksehe. Ich hatte solche Eltern. Meine Mutter war Witwe, 2 Kinder von 2 verschiedenen Männern, Witwe. So, und mein Vater, das war so ein Verklemmter, der keine zusammenkriegt. Und solche Leute haben 8 Kinder zusammen. Katastrophe. Ich rede mal Klartext, ich nehme meine Familie als Beispiel, ihr wisst ja, niemand zu nahe zu treten. Ich habe oft gesagt, Gott, warum gibst du solchen Leuten Kinder? Du hast da einen Fehler gemacht. Wisst ihr, was seine Antwort war? Weil ich sie liebe. Hä? Du gibst solchen Leuten Kinder, weil du sie liebst? Ja, stell dir mal vor, Gott würde es so machen. Da gibt es, sage ich mal, schwache Familien, Benz-Baracken, Mannheim, kommt ja ständig im Fernsehen, Hartz 15. Und die könnten keine Kinder bekommen, die wüssten ja, Gott sagt, nee, ihr nicht. Wie würden die sich fühlen? Würden die was von Gott wissen wollen? Es geht kein Mensch über die Erde, der sagen kann, Gott, du hast. Sagt er, nee, du hast. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich dir Kinder gegeben habe. Und Kinder sind die Chance, alles besser zu machen. Die Eltern sagen immer, ich will es besser machen wie meine Eltern. Warum machen sie es nicht besser? Weil sie keine Disziplin im Hintern haben. Weil das Bequeme viel einfacher ist. Zum Kleinen zu sagen, geh doch jetzt mal ins Bett, es ist ja schon 21 Uhr, du musst ja morgen raus. Nee, Mama, ich kann nicht schlafen. Na gut, dann bleibst halt noch weil wach. Ist einfach, ist bequem. Der Kleine steht morgens mit Streichhölzern in den Augen in der Schule. Von was rede ich? Von meiner Kindheit. Ich war die Woche im Laden, eine Frau da mit ihren Kindern. Nach einer Viertelstunde habe ich zu Bärbe gesagt, gut, dass nicht meine sind. Da hätte es jetzt schon gescheppert, aber frag nicht wie. Aber wäre den Anfängen, weißt du, da ist es schon zu spät. Weil, wie mit manchen Hundebesitzern, wo der Hund mit dem Herrchen Gassi geht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Hunde in der Straße. In einer kleinen Straße, Sackgasse. Jeden Tag, 4-mal. Morgens, spätmorgens, spätnachmittags und dann abends. Und das Ding zieht. Ich denke mir immer, ey, Wahnsinn. Keine Erziehung, keine Disziplin Wo kommt es dabei raus? Ein Hund, der jetzt 2 Jahre alt ist, den kannst du nichts mehr beibringen, die Zeit ist vorbei. Du musst ihn am Anfang erziehen. Ein Kind, was schon 8, 9 Jahre ist und dir auf der Mutti auf der Nase tanzt, was willst du dem Kind noch beibringen? Es wird schlimmer, versteht ihr? Und dem Vater geht es genauso. Der Vater kämpft um uns und er macht es mit seiner Liebe. Weil seine Liebe hinterlässt keine Narben. Die Welt hinterlässt immer Narben, seine Liebe nicht. Er sagt hier, ich habe dich gerufen, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt kommt's, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld. Leute, ihr müsst mal lesen, was hier steht. Natürlich geht es hier um Israel primär, aber auch um uns. Gott sagt, ich gebe ein anderes Land für dich als Lösegeld. Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Gott war bereit, einen Preis zu bezahlen für dich, für mich, weil er dich lieb hat. Das ist wahre Liebe. Das ist wahre Liebe. Ihr braucht nicht strecken, aber überlegt mal, habt ihr Freunde in eurem Leben oder Familie? Wenn ihr wüsstet, ihr würdet jetzt entführt werden und es wird ein Lösegeld gefordert, würdest du wissen, ich habe Leute in meiner Familie, die würden alles tun, um dieses Lösegeld zusammenzubekommen, würden alles verkaufen, was sie haben, um dich freizukaufen. Hast du solche Leute? Keine Antwort. Gib dir selber die Antwort, nicht mir. Ich habe so Leute in meinem Leben. Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Und ich würde das für andere auch tun. Warum? Weil ich diese Leute liebe. Und die Liebe in mir stärker ist als irgendein Besitz. Der Besitz geht sowieso. Ich habe euch immer gesagt, wenn wir in die Ewigkeit gehen, wir nehmen nur eine Sache mit, eine einzige Sache, Seelen von Menschen. Dein Haus, dein Auto, dein Boot, deine Klamotten, dein Ruhm, deine Anerkennung, deine Auszeichnung bleibt alles auf der Erde und verbrennt. Keiner kommt in den Himmel und heißt, oh, der Herr Professor H.C. Dr. Osterwald aus Heidelberg, interessiert niemanden im Himmel. Und die Frage ist, wo rennt die ganze Welt hinterher? In dieser Welt kriegst du nur Anerkennung, wenn du reich bist, wenn du berühmt bist, wenn du ein Schauspieler bist, ein Sänger bist, wenn du ein Sportler bist, wenn du Leistung bringst. Deine Goldmedaille von Olympia, wie viel ist die wert im Himmel? Deine 100 Filme, die du gedreht hast in deinem Leben, was sind die wert im Himmel? Deine 10 Oscars im Regal. Oscar ist ja sowieso Satan, habe ich euch mal erklärt. Wenn du stolz bist, dass du eine Auszeichnung bekommen hast von Satan, was ist das wert? Das Einzige, was du mitnimmst in die Ewigkeit, sind Seelen, sind Menschen, die durch dich oder mit dir errettet wurden. Oder die du trainiert hast, die du ausgebildet hast, denen ihr Glaubensleben stärker wurde, denen ihre Sünden weniger wurden und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Da gibt es Lohn dafür. Da gibt es Lohn dafür, für alles andere nicht. Und hier sagt der Herr, weil ich dich so lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, zum zweiten Mal. Einleitung fürchte dich nicht, Ausleitung fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir. Wenn du noch Angst und Furcht in deinem Leben hast, glaubst du das nicht. Punkt. Ohne Anklage, nur feststellend. Aber wir kommen noch weiter dazu. Wir gehen noch tiefer rein heute. Johannes 14, 21. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wow. Wisst ihr, wie sich Moslems ganz schnell bekehren? Ohne Diskussion. Du kannst mit denen über den Glauben und Glaubensfragen 500 Jahre diskutieren. Die werden sich keinen Millimeter in deine Richtung bewegen. Aber eine Berührung der Liebe und die weinen wie kleine Kinder. Die weinen wie kleine Kinder. Warum? Weil es immer um die Liebe geht. Immer. Und was macht der Teufel in dieser Welt? Aktuell sehen wir wieder Haufen Wikinger-Filme. Die Wikinger waren mit die brutalsten Leute, die je über die Erde gingen. Und die werden gefeiert. Die Leute wollen sein wie Wikinger, lassen sich die Haare schneiden wie die Wikinger. Was haben die gemacht? Die sind in Klöster rein und haben da die ganzen Mönche abgeschlachtet, ganze Dörfer abgeschlachtet. Die Nordmänner, die Normannen, die Normandie ist danach benannt. Findet man toll. Alles, was böse ist, ist in dieser Welt, wird gehypt. Aber was gut ist, interessiert niemand, ist langweilig. Ist langweilig. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus mir sagte, Thomas, wenn ein Marathon ist, bei wem bin ich? Und er sagte mir, beim allerletzten, der über die Ziellinie krabbelt. Nicht vorne. Das überlasse ich der Welt. Und die Leute, die weltlich geprägt sind, überzeugt sind, leben, die wollen auch der Erste sein. Alle streben auf den ersten Platz. Wenn 1 Million Menschen loslaufen im Marathon, nur einer kann den ersten Platz erreichen. Einer. So ist Satan. Einer wird gehypt. Pyramide, könnt ihr euch erinnern? Ganz oben, einer. Bei Jesus ist es andersrum. Er will alle. Er ist für alle Menschen gestorben. Das ist für uns unfassbar, gell? Aber er ist bei denen, die nichts sind, da ist Jesus. Weil er sie liebt und weil er ihnen die Liebe zeigt. Wer meine Gebote hält, der ist, der mich liebt. Und wie lange habe ich mit dieser Bibelstelle gekämpft? Ich habe es euch schon mal erzählt. Über mehrere Jahre, wo ich in Verdammnis war, habe ich ihm gesagt, oh Herr, ich halte deine Gebote nicht, allzu liebe ich dich nicht. Oh Herr, ich halte deine... Dreimal hat mich der Herr gefragt, Thomas, liebst du mich? Ja, Herr, ich sollte, aber ich halte ja deine Gebote nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, hilf mir. Und dann hat es Klick gemacht. Und habe ich gemerkt, oh, ich strebte nach dem Gebote halten, um zu beweisen, dass ich ihn liebe. Komplett falsch. Ich muss nach der Liebe streben. Und die Liebe befähigt mich automatisch, die Gebote zu halten. Wie einfach. So einfach ist Gott. Es braucht immer Religiöse, die das umdrehen. Satan wird jede Stelle umdrehen und sie kompliziert machen wollen, damit wir denken, wir schaffen das nicht. Aber Jesus sagt hier, wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Punkt. Es ist so. Hier noch in Zukunftsform geschrieben, weil das Kreuz noch nicht war. Wir sind nach dem Kreuz. Wir gehen vom Sieg aus. Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Seht ihr es? Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Lebt der Heilige Geist in dir? Bist du von neuem geboren? Amen. Dann bist du das heute Morgen. Der Vater liebt dich. Und jede Entscheidung, die der Vater trifft, ist für die Ewigkeit. Er wird niemals sagen, oh, der Thomas, der geht mir auf die Nerven. Der wusste genau, was er kriegt, als ich mich bekehrt habe. Und trotzdem hat er mich geliebt. Das ist das Geheimnis des Glaubens, das ich noch nicht verstanden habe. Ich werde es verstehen, wenn ich im Himmel komme und Jesus in den Arm nehme. Das wird dir genauso gehen. Wenn Jesus dich umarmt, dann wirst du dieselbe Aussage treffen wie ich. Jetzt weiß ich zum ersten Mal, was Liebe ist. Wir sind hier nur im Promillebereich. Aber wenn Jesus dich umarmt, mit einer Liebe, die nur er hat, die absolut bedingungslos ist, dann wirst du verstehen, wow, jetzt komme ich über vom Glauben in Schauen. Jetzt erlebe ich das. Aber wir erleben hier schon, das, was wir hier schon erleben dürfen, ist schon gewaltig und gigantisch, oder? Schon mal tot, traurig gewesen, angegriffen gewesen und du gehst ins Gebet und sagst, Herr, hier bin ich, hilf mir. Und du spürst auf einmal, wie Kraft kommt, wie Liebe kommt, wie Auferbauung kommt, wie Tröstung kommt. Ist das nicht cool? Leute, wenn wir das mehr verstanden hätten und mehr ein Ja dazu finden würden, freiwillig, würden wir nicht so lange rumhängen wie ein Schluck Wasser. Es wird uns viel schneller, leichter gehen, auch mir. Alles, was ich euch predige, ist alles Baustelle bei mir, genauso wie bei dir. Ich gehe durch dieselben Prozesse. Oft gehe ich durch Prozesse, damit ich es dir sonntags predigen kann. Aber Gott ist für uns, er liebt uns. Der Teufel will dir immer sagen, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott sich entschieden haben, gilt es auch heute noch? Natürlich, es gilt heute noch. Sofort, es gilt immer noch. Johannes 15, 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Was machen die Religiösen draus? Thomas, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst mehr Seminare besuchen, du musst mehr Bibelschule besuchen, du musst. Ich habe schon vor 20 Jahren solchen Leuten gesagt, ich muss gar nichts. Bevor ich bekehrt war, habe ich gesagt, ich muss gar nichts außer sterben. Danach habe ich gesagt, wo ich bekehrt war, ich muss gar nichts außer den Herrn lieben. Das muss ich. Das, was die Bibel mich auffordert, das ist, was Gott erwartet von mir. Der erwartet von mir nicht, dass ich Pastor bin. Wenn ich jetzt sagen würde, Papa, ich habe keine Lust mehr, Pastor zu sein, bitte entlass mich, er würde das tun, wenn ich nicht locker lasse. Und er würde nicht sagen, jetzt bin ich aber mal verletzt, jetzt bin ich aber mal beleidigt, Thomas. Alles für die Katz. Nein, so ist er nicht. Er liebt mich, weil ich Thomas bin, nicht weil ich Pastor bin. Pass auf, wenn du auf Christen triffst, die immer ihren Titel groß machen oder was sie alles schon getan haben, wie viele Leute sie bekehrt haben oder wie sie christliche Titel haben. Das beeindruckt den Vater überhaupt nicht. Das Einzige, was ihn beeindruckt, ist, wenn der Thomas ihn liebt. Wenn mein Herz brennt. Wenn mein Herz für den Vater da ist. Da habe ich vielleicht nach außen erstmal gar keine Frucht, aber ich liebe den Vater. Ich sage dir, gefährlich ist es, wenn du nach außen Frucht hast und du liebst den Vater nicht ganz. Attenzione, pass auf bei Christen, die viel für den Herrn tun. Aber du merkst in ihrem ganzen Sein, sie lieben den Vater nicht von ganzem Herzen. An den Früchten sollst du es erkennen. Wenn sie nur erzählen von da, was sie alles haben, gefährlich. Gefährlich. Schon mal Christen getroffen, die gesagt haben, Mensch, diese Woche, die war hart. Ich musste 10 Menschen vergeben, ich habe es geschafft. Da triffst du keinen. Die erzählen dir aber gerne, oh, diese Woche habe ich 10 Leute bekehrt. Oder ich habe dies, ich habe das, oh, ich habe heute die Woche drei Gemeinden gepredigt und was ja alles. Schön für dich. Leute, das ist alles Gnade. Das beste Bild, was Gott mir mal gegeben hat, um das zu verstehen, war, er hat gesagt, Thomas, stell dir vor, der amerikanische Präsident kommt, er fährt mit seiner Limousine vor, du stehst hinter einer Absperrung und guckst zu. Und auf einmal bleibt das Auto stehen, 2 Meter vom roten Teppich. Die Scheibe geht runter, er zeigt auf dich und sagt, kommen Sie mal her. Und du läufst dahin, sagst, oh, Herr Präsident, was wollen Sie denn von mir? Da können Sie Auto fahren. Ja, haben Sie einen Führerschein? Ja. Mein Chauffeur, dem geht's gerade nicht gut. Könnten Sie 2 Meter mit der Limousine vorfahren? Wäre das möglich? Ja, kann ich machen. Fährst 2 Meter vor, Dankeschön, er steigt im roten Teppich aus, du steigst aus, gehst wieder hinter die Absperrung. Leute, das ist unser ganzes Leben. Du bist nicht der Präsident. Das ist nicht deine Limousine, es ist nicht, was du organisiert hast, es ist nicht dein roter Teppich, es war nicht deine Idee, davor zu fahren. Komm, alles kommt von Gott. Gott ist in diesem Bild der Präsident, der dich 2 Meter vorfahren lässt. Das ist alles, was du gemacht hast. Jetzt kannst du zurück in die Menge und dich feiern lassen. Mich hat er rausgesucht von allen Leuten. Ich durfte vorfahren. Ich habe einen Führerschein. Ich habe die amerikanische Präsidentenlimo gefahren. Ich habe ihm die Hand geschüttelt. Ich habe ein Selfie mit ihm gemacht. Merkt ihr, was abgeht in den Herzen? Jemand, der demütig ist und liebt, geht einfach zurück und verschwindet durch die Menge weg. Wer war denn das eigentlich? Wer ist denn da gerade vorgefahren? Das ging so schnell, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja, da ist weg. Du sammelst Schätze im Himmel. Wenn du stehen bleibst, alles wird nur einmal belohnt. Das hat mir der Vater mal gesagt, alles wird nur einmal belohnt. Wenn du hier von den Menschen Ehre empfängst, ist der Lohn im Himmel dahin. Es ist immer eine Entscheidung, entscheide ich mich hier. Manche Zeugnisse, die ich euch erzähle, da sage ich zum Papa, ich will das nicht erzählen, ich will das für mich behalten, das ist mein Schatz im Himmel. Und er sagt, erzähl's. Um dir zu helfen, dein Glauben zu bauen, dir zu zeigen, wir kochen alle nur mit Wasser. Ich bin nicht der Überpastor oder der Überchrist oder irgendwas. Wenn Leute dich auf den Sockel stellen, hast du 30 Zentimeter und dann stehst du da. Mach das mal zu Hause, probier mal da stehen zu bleiben. Gespannt, wie lange du das schaffst. Sag den Leuten gleich, stell mich nicht auf den Sockel, ich bin nicht besser wie du. Weil du wirst irgendwann wirst du runterfallen und das ist gut so. Der Einzige, der auf dem Sockel bleibt, ist Jesus. Und es ist der Sockel, der Vater ihm gegeben hat. Und den hat er erfüllt. Jesus bekommt Ehre, weil er den Willen des Vaters getan hat. Und zwar zu 100%. Halleluja. So, Johannes 16, 27. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Halleluja. Check, erledigt, gehört mir. All die Bibelstellen gehören dir. Wenn der Teufel nächstes Mal kommt mit Lieblosigkeit und mir geht's nicht gut. Wisst ihr, mir geht's auch mal nicht gut und ich bin froh, dass ich Freunde habe und Glaubensgeschwister, denen ich anrufen kann oder denen ich sagen kann, hey, bet für mich oder unsere Gebetsgruppe, wo ich reinschreibe, sage, hey, ich bin angegriffen, betet für mich. Das ist alles gut und legitim. Aber wenn Menschen nicht zuerst zum Vater gehen und sagen, Papa, ich bin im Kampf, hilf mir. Sondern zuerst zur Schwester oder zum Bruder oder zur Gebetsgruppe, dann ist deine Taktung und deine innere Struktur komplett falsch. Weil du machst dich abhängig von Menschen. Menschen können dir nicht die Liebe geben, die der Vater hat. Menschen können dir nicht den Trost geben, den der Vater hat. Und ja, der Vater benutzt Menschen. Wir dienen einander und das ist gut. Aber das kann nur kurzzeitig, temporär sein. Deine Quelle muss Christus sein, nicht Menschen. So, jetzt haben wir ein Problem in der Zeit, in der wir leben, weil es wird immer mehr, wo wir lauter solche, ich sag mal, Seelenkrüppel herangezüchtet haben. Leute, die immer einen anderen suchen, der für sie das macht, was sie selber nicht machen wollen. Wenn die Salbung auf dir spüren, die Salbung ist attraktiv, Leute, hör mir gut zu. Der hässlichste Pastor dieser Welt, der unter der Salbung dient, ist auf einmal sexy für Frauen, die da offen sind dafür. Hört ihr mir zu? Umgekehrt genauso. Die finden den auf einmal attraktiv, eine sexuelle Anziehung. Warum? Weil die Salbung attraktiv ist, aber nicht auf diese Art und Weise. Und wenn die spüren, dass du Salbung hast, Salbung kommt von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Mose war in der Gegenwart des Herrn und leuchtete. Und das ist nur ein Beispiel, was hinkt. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir leuchten von innen nach außen, nicht von außen nach außen, was nachlässt. Und wenn du betest, wenn du unter der Salbung bist, wenn du mit dem Wort gefüllt bist, bist du attraktiv für andere Christen. Wenn das sauber ist, ist es eine gute Sache. Wenn zwei sich treffen, die gefüllt sind, noch besser. Einer schlägt 1.000 in die Flucht, zwei 10.000. Aber wenn du jetzt nicht aufpasst, du wirst immer wieder, ich nenne die Vampire, christliche Vampire. Die beten nicht, weil sie zu faul sind, die lesen keine Bibel, weil sie es nicht verstehen. Die haben immer eine Ausrede parat und schneller wie eine Maus im Loch. Und die gehen auch nirgends hin und die gehen nicht in die Gemeinde. Am Sonntag war ich müde und mir geht's nicht gut. Und die haben alle Ausreden der Welt. Und dann treffen sie dich und spüren deine Salbung. Oh Martin, ich nehme mal den Martin als Beispiel. Bruder, kannst du mal für mich beten? Ich spüre da was. Wenn der Martin jetzt sagt, ja, was wird der Bruder oder die Schwester nächste Woche machen? Da, wo ist denn der Martin? Ist der heute da? Martin, du hast letzte Woche super gebetet. Da kommt erst Zuckerbrot und dann die Peitsche. Wenn du betest, da wackelt die Bude, Martin. Kannst du die Woche nochmal für mich beten? Wenn der Martin doof ist, sagt er ja. Auf was ist die Person jetzt programmiert? Auf Jesus oder auf Martin? Ich lasse das hier bei mir nicht zu, das wisst ihr. Und viele sind gegangen, weil sie denken, ich bin lieblos. Nein, ich bin nicht lieblos, ich weiß, wo das endet. Und ich fange es erst gar nicht an. Ich bete gerne für euch, mein Herz brennt für euch. Aber wenn ich merke, dass das etwas stillt oder wenn ich einen Platz einnehme, den Jesus gehört, mache ich da nicht mit. Verstanden? Wir beten gerne für die Leute und das ist völlig legitim. Also nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber aufpassen, immer fragen, Herr, ist es dran? Vor vielen Jahren, 25 Jahre oder so ist es her, da war ein Mann bei mir. Und ich wusste nicht viel über ihn, aber ich habe irgendwie ein Herz für ihn gehabt. Ich war auch noch jung, ich war voller Eifer, aber ohne Einsicht. Ich war wie ein junges Pferd. Ich hatte viel Kraft, ich wollte los, aber ich wusste nicht, in welche Richtung. Ich habe gedacht, einfach mal loslaufen, passt. Kennt ihr solche Christen? Ja, im Eifer des Herrn. Und ich fange an, für den zu beten und genau das ist passiert. Oh, kannst du beten und so. Und da kam er wieder am nächsten Tag und ich habe wieder gebetet. Dann kam er am dritten Tag. Ich wollte wieder beten, sagt der Heilige Geist, wenn du jetzt für ihn betest, nehme ich dir für ein paar Jahre deinen Dienst weg und leg dich auf Eis. Na, ich sage, ich kann nicht mehr für dich beten. Warum? Tränen, beleidigt, du bist ja lieblos. Mir alles vorgeworfen. Ich wusste nur eins in mir drin, ich war im Alarmzustand. Gott hat gerade zu mir gesagt, wenn du für ihn betest, nehme ich deinen Dienst weg. Ich habe nichts verstanden, aber ich habe gewusst, das Risiko, der Preis ist mir zu hoch. Später habe ich Gott gefragt, warum? Sagt er, ist ein Drogensüchtiger und er will von dir Geld und er will nicht frei werden von den Drogen, er will frei werden von den Schmerzen, die er durch die Drogen hat, aber er liebt die Drogen. Und wenn du jetzt für ihn betest, unterbrichst du den Prozess, den ich gerade mit ihm mache. Weil die nächste Frage wäre gewesen, kannst du mir Geld geben? Und wir Christen sind ja so lieb und so naiv und machen das gern. Ja Bruder, aber nur 50 Euro. Ja, das reicht für heute. Morgen kommt er wieder. Ich habe meine Lektion gelernt und habe gewusst, Herr, es tut mir leid. Ich habe gesagt, Herr, erklär mir alles, ich will lernen. Ich habe schon für 50, 60, 70 Leute in der Schlange prophezeit und gebetet. Und da sind Sachen geflossen, hammermäßig. Und da war ein Mann und Gott sagt, geh weiter. Und er stellt sich raus, stellt sich wieder an, wieder zwischen reingedrückt und Gott sagt, geh weiter. War ein paar Mal so. Und die Leute drumherum so, Bruder Thomas, du musst, siehst du das nicht? Die Ungeistlichen. Ja, Paulus, ich werde so gebunden, ich muss nach Rom. Das widerfahre dir nur nicht. Halt die Schnauze. Du verstehst nicht, was Gott tut. Wenn Gott zu mir sagt, bet nicht für den, diskutiere ich mit niemand. Ich bete nicht für den, das ist alles, was ich machen muss, oder? Ich muss nicht fragen, wieso, weshalb, warum. Ich habe keinen Kopf dafür. Da gibt es andere, die wollen Gebet und die brauchen Gebet und die bekommen Gebet. Aber wenn Gott sagt, bet nicht für ihn. Wisst ihr, was war? Später kam raus, war ein Satanist, hat sich da reingeschlichen. Der wollte, dass ich ihn berühre, wenn du ihn anfasst und er dich anfasst. Und dann geht's los. Dann geht der Kampf los. Und wer weiß, was passiert wäre. Vielleicht wäre es mir körperlich so schlecht geworden, dass ich nicht mehr hätte weiterbeten können. Leute, die haben auch Power. Und es wäre möglich gewesen, dass das passiert. Ich sage dir auch, warum. Weil ich ungehorsam gewesen wäre. Gott belohnt nicht ungehorsam, sondern gehorsam. Gott hätte Satans Macht zugelassen auf mich, um mir eine Lektion zu lernen. Weil ich es auf dem einfachen Weg, einfach gehorsam sein, nicht lernen wollte. Dann muss ich es auf dem harten Weg lernen. Nicht weit weg von hier gibt es einen Pastor, der nur noch ein Auge hat, aus diesem Grund, weil er nicht gehört hat auf Gott. Und er war bei Satanisten und hat sein Auge verloren. Leute, ich finde es nicht gut und ich sage das nur feststellend, nicht richtend. Okay? Wir müssen lernen zuzuhören. Wir müssen lernen, die eine Quelle und zwar 100% zu akzeptieren und die andere Quelle zu 100% abzulehnen. Wenn Gott sagt, bet nicht, dann mach das so. Fertig. Und wenn der noch so treu doof guckt und Tränchen kullern und der lehnt mich ab, lass es sein. Amen. Ich weiß nicht, wo die Predigt heute hinführt, aber sie geht tief. Ich glaube, spürt ihr das? Gott möchte euch was lernen heute. Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, sag mal, in seiner großen Liebe, mit der er mich geliebt hat. Weiter will ich mal gar nicht lesen. Alles, was Gott tut in deinem Leben, passiert durch seine große Liebe. Das Wort Strafe ist im Deutschen nicht ganz gut, weil es total negativ behaftet ist. Aber Strafe, ja, was nenne ich? Ich nenne es Erziehung, weil die Strafe liegt auf Jesus. Aber Gott wird, wenn wir nicht gehorsam sind, uns mit aller Macht versuchen zu erziehen. Er wird mit aller Macht versuchen, uns zu erziehen. Und zwar zuerst mit seiner Liebe und dann erst mit seiner Strenge. Und wenn die Strenge zum Erfolg kam, kommt seine Liebe wieder. Aber für manche ist die Liebe Gottes der Freibrief zum Weitersündigen, zum Weiterbittersein, zum Unvergebensein und so weiter. So funktioniert das nicht. Das geht eine Weile, weil Gott dich liebt. Gott kommt ja nicht gleich mit dem Vorschlaghammer. Aber wenn Christen in ihrem Leben nicht weiterkommen, heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit dem Didier in der Küche, sagt er, wenn ich Christen treffe nach 20 Jahren, habe ich die nicht gesehen. Nach 20 Jahren stehen sie noch genau da, an demselben Punkt des Glaubens oder des Unglaubens, nimm es wie es willst, wie vor 20 Jahren. Was ist da passiert? Oder anderes gefragt, was ist da nicht passiert? Wir müssen doch glauben und nicht ungläubig sein. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe einen ältesten Ehepaar getroffen aus einer meiner ersten Gemeinden nach über 30 Jahren, habe mich riesig gefreut, die zu treffen. Und dann frage ich, wie es ihnen geht und so. Und dann sagen sie, ja, unsere Tochter, die hat Krebs, die liegt im Sterben. Boah, ich kannte die Tochter nicht. Die war ein bisschen älter als 20. Die war irgendwann geboren, da war ich schon lange mit denen in keinem Kontakt mehr. Und ich war so völlig entsetzt und ich wollte gerade sagen, hey, sollen wir beten? Aber ich war zuerst den Heiligen Geist am Fragen noch. Weil wenn du Leute bebetest mit so einem Problem und da tut sich nichts, dann machen die zu, was logisch ist. Ich sage, Heiliger Geist, ist es dran, Gebet dran, warum erzählen die mir das, warum treffe ich die gerade, verstehst du, abfragen. Und ich war noch am Abfragemodus, da sagen sie, wir kommen jetzt gerade vom Steinmetz, wir haben den Grabstein bestellt. Und die lebt noch. Und das waren Älteste in der Gemeinde. Leute, ohne Urteil, ich will die nicht verurteilen, ich habe kein Recht dazu. Aber das hat mir wie ein Blitz, wie ein Messer an mein Herz und ich war entsetzt. Ich habe dann gesagt, Leute, seid mal nicht böse, ich muss los. Ich wollte mit denen nicht mehr reden. Ich war entsetzt. Ich habe Tage gebraucht, um mich von diesem Schrecken zu erholen, wo ich gedacht habe, wie kann man sein Kind aufgeben? Weißt du, ich würde für einen Freund kämpfen oder eine Freundin oder ein guter Nachbar oder ein guter Arbeitskollege, aber mein eigenes Kind, was würde ich alles tun für mein eigenes Kind? Aber ich würde doch niemals den Plan des Teufels akzeptieren. Ich würde noch auf das tote Kind drauflegen und sagen, Herr, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Wie Elia bei dieser Witwe. Oder Lazarus. Herr, er stinkt schon. Lazarus, komm heraus. Versteht ihr, was ich meine? Ich war entsetzt. Sie tanken aus der falschen Quelle. Und das Kind ist wahrscheinlich krank geworden, weil sie immer aus der falschen Quelle trinken. Gottes Quelle ist Leben. Satans Quelle ist Tod. Immer mit kleiner Dosis Gift. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Ah, oh, ich liebe es. Ist Gott reich an Barmherzigkeit? Amen. Halleluja. Noch zwei, drei Bibelstellen haben wir es. 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wir sollen leben durch Christus. Wisst ihr, was der Teufel mit mir immer macht? Er sagt mir immer, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Ich fokussiere mich immer wieder, merke ich, wie ich so ein Programm bin, wo ich mir die Entrückung wünsche. Du wahrscheinlich nicht, aber ich. Und dabei vergesse ich, dass heute ein Tag ist, in dem ich lebe. Weil ich immer denke, hoffentlich kommt der Herr. Hoffentlich kommt der Herr. Kennt ihr das Programm? Und dann denke ich, weil ich mich so viel damit beschäftige, mich darauf freue, und es ist gut, aber wenn ich mein Leben dazwischen vergesse, das ist wie wenn ich von Montag bis Samstag in der Hölle bin und nur denke, hoffentlich kommt bald der Sonntag und ich kann wieder in die Gemeinde. Die Zeiten habe ich auch hinter mir. Leute, das ist kein Leben. Da leben wir in einer riesigen Lüge. Und diese Lüge produziert Angst und Furcht. Das schauen wir uns auch gleich an. Angst und Furcht ist das Antiprogramm von Glauben. Angst und Furcht ist genauso stark wie Glauben. Es ist der Glauben des Teufels und er ist genauso stark wie Glauben. Du kriegst einen Brief mit einer Rechnung, die du nicht zahlen kannst. Du liest es und du kannst sagen, danke Papa, dass das bezahlt ist, ich weiß nicht wie, aber danke. Und du legst den Brief auf die Seite, du kochst, machst irgendwas zu Hause und bist genauso glücklich wie vor dem Brief. Oder du nimmst den Brief und es geht los. Oh Gott, oh Jesus, no, oh Heide, nein. Und dann läuft das Programm. Wem kann ich anrufen? Oh, Schwester XY, stell dir vor, was ich von... Oh Gott, no, ehrlich. Und an den Wassern zu Heidelberg saßen sie und weinten, weil die Rechnung so groß war. Und du findest immer einen, der mit dir weint. Und du findest immer einen, der sagt, oh Schwester, deine Haut möchte ich nicht stecken. Bin ich froh, dass das nicht mir passiert ist. Aber es kann sein, dass da irgendeine Sünde in deinem Leben ist, gell? Sonst steht das der Heiland nicht zulassen. Und diesen ganzen Blödsinn. Ich bin heute in der Phase meines Lebens, wo ich über so Sachen auch lachen kann. Aber ich war da jahrelang drin, weil ich hatte solche Geschwister. Immer wenn was Schlimmes passiert ist, Bruder, da muss Sünde in deinem Leben sein. Ja klar ist noch irgendwo Sünde. Jeder weiß, wo er noch irgendwo Sünde hat, oder? Hast du auch noch irgendwo Sünde? Wenn nicht, dann geh raus auf die Knie und tu Buße, dass du noch ein Lügner bist. Wir alle bauen noch Mist. Und Jesus weiß das. Und er hat dafür bezahlt. Gott sei Dank, Halleluja. Und er liebt mich immer noch. Wenn ich jetzt so zornig werden würde, dass ich einen erschieße und werde zum Mörder, der Vater liebt mich noch genau gleich. Unser Verstand würde das nicht verstehen. Aber der Vater würde mich noch genau gleich lieben. Ich wäre vielleicht den Rest meines Lebens im Gefängnis, aber er wird mich noch genauso lieben wie vor der Tat. Und er würde garantiert alles tun, um mir zu sagen, lass es. Die ersten beiden Brüder, Kain und Abel, kam Gott zu Kain? Was schaust du so sauer drein? Wenn du fromm bist, wenn du gottesfürchtig bist, kannst deinen Blick erheben. Ich bin oben, nicht unten. Wo hat Kain hingeschaut? Die falsche Quelle. Und er hat seinem Zorn, seiner Eifersucht Raum gelassen. Sein Zorn war auf Gott, weil er sein Opfer nicht angenommen hat, das andere. Er hat aber nicht verstanden, dass nur durch Blutvergießen die Sünden vergeben werden. Wenn er demütig gewesen wäre, hätte er gesagt, okay, mein Weizen funktioniert nicht, dann gehe ich zu meinem Bruder und bitte um ein Tier. ich gebe dir 10 Sack Weizen, gib mir bitte ein Schaf. Alles wäre okay gewesen. Nein, nicht dein Wille geschieht, mein Wille. Wenn du mein Opfer nicht willst, wenn dir nicht passt, was ich dir gebe, du kannst mich mal. Auf dich scheiße ich, Gott, dich brauche ich nicht. Sorry, wenn ich so direkt bin, aber spüre die Salbung. Kennt ihr solche Menschen? Und immer wenn was Schlimmes passiert, ist immer Gott schuld. Vor Jahren habe ich einer ganz reichen Familie ihre Villa von außen verputzt, wo ich noch in der Malerlehre war. Riesenmauer, ewig lang. Bärbel kannte die aus dem Friseursalon, waren Kunden. Da haben sie mich gefragt, ob ich das mache. So, ja, ich komme, haben einen Preis ausgemacht, war gut für beide Seiten. Dann haben sie Mittagessen gemacht, dann bin ich rein, das werde ich nie vergessen. Ich war ganz jung, 22 vielleicht, 21. Frisch bekehrt mit 19, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber ich habe die Stimme des Herrn schon immer gut gehört. Und da kommt die Frau und ja, und kommen wir ins Gespräch und dann sage ich, dass ich Christ bin. Boah, unser Sohn, der ist mit 20 mit dem Auto tödlich verunglückt. Wo war denn da dein Gott oder ihr Gott? Und ich sage, Heiliger Geist, was soll ich nicht sagen? Ich habe keine Ahnung. Und es war so eine Geschäftsfrau, so eine Dominante, wisst ihr, so pff, Frau Rottenmeier. Sei Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Dann habe ich zu ihr gesagt, haben Sie dieses Jahr schon für Ihren Sohn gebetet gehabt, bevor der Unfall war? Nein. Sag ich, haben Sie in dem Monat für Ihren Sohn gebetet? Nein. Haben Sie in der Woche für Ihren Sohn gebetet? Nein. Sag ich, haben Sie an dem Tag, wo der Unfall passiert ist, für Ihren Sohn gebetet? Nein. Sag ich, warum geben Sie Gott die Schuld? Boah, rein ins Haus, ich habe sie nie wieder gesehen. Das war eine Lektion. Der Teufel hat schon gefeiert. Ihr kennt ja, er feiert immer im Voraus. Aber der Heilige Geist war treu. Ich habe sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Das ist Gott. Immer ist Gott schuld, aber die Leute wollen nichts tun. Ich war froh, ich habe nämlich von nichts eine Ahnung gehabt, aber davon ganz viel. Aber es hat sich geändert, oder? Heute kenne ich das Wort gut. Halleluja. Und ich liebe es. So, 1. Johannes 4,16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Halleluja. Ist das schwierig? Nein, ist ganz einfach. Wenn wir uns dafür entscheiden und uns dafür bemühen und Disziplin und Arbeit und unsere Kraft investieren, in der Liebe zu bleiben. Du kannst die schlimmsten Menschen ertragen, wenn du in der Liebe bleibst. Wenn du in der Liebe bleibst. Wir werden Zeugnisse hören von Christen aus Nordkorea und von China, die jahrelang für ihren Glauben im Gefängnis waren und für die Wärter gebetet haben und ihnen jedes Ding vergeben haben. Die ihnen die Knie gebrochen haben, die ihnen die Arme gebrochen haben, die sie auf die brutalste Art und Weise gefoltert haben. Und sie haben gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor denen Christen ziehe ich meinen Hut. Und da denke ich, was ich hier an Angriffe habe, ist Peanuts. Wenn wir mit solchen Leuten in Kontakt kommen, vielleicht hier noch auf der Erde. Ich habe Bruder Jün erlebt, der in Deutschland lebt. Dem haben sie zweimal die Knie gebrochen. Gott hat sie zweimal übernatürlich geheilt. Wisst ihr, was die Schmerzen sind, wenn jemand deine Knie bricht mit einer Eisenstange? Da weißt du aber, was los ist. Und das nur, weil du an Jesus glaubst und nicht abschwörst. Du hast nichts verbrochen. Und wir rennen hier oft rum, mit niemandem zu nahe treten. Unsere Probleme sind manchmal auch groß, ja. Aber das meiste ist doch wirklich Selbstmitleid. Weil wir trotzig sind, weil wir bockig sind, weil wir keinen Bock haben zu beten, keinen Bock haben zum Vergeben. Komm, sind wir ehrlich. Weil die anderen nicht in unser Schachbrettspiel reinpassen, wo sie uns dienen. Menschen suchen sich immer Leute um sich herum, die ihnen dienen. Wenn der Sammy und ich irgendwo sind, der Sammy wird immer gefragt, was er beruflich macht. Ja, Kfz-Mechatroniker. Oh, das ist aber cool. Kann ich mal mein Auto vorbeibringen? Nee, kannst du nicht. Wir kennen uns gar nicht. Wir haben uns gerade kennengelernt. Grüß Gott, auf Wiedersehen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist egal, ob du gut kochen kannst oder Rechtsanwalt bist. Oh, das ist aber gut. Ne? Nee, das ist nicht gut. Wenn ich dir das anbiete, dann ist es gut. Wenn ich merke, ja, ich krieg mit dein Auto und wir kennen uns schon eine Weile, dann mache ich das gerne. Aber nicht so. Leute, und in der christlichen Welt ist es genau dasselbe. Oh, die Schwester kann gut beten, mit der muss gut sein. Du musst mit Gott gut sein. Du musst mit dem Heiligen Geist gut sein. Du musst das Wort glauben und akzeptieren. dann bist du richtig. So, und jetzt kommen wir zur letzten Bibelstelle und das ist vielleicht die wichtigste für diese Predigt. 1. Johannes 4, 17 und 18. Ich weiß nicht, wie es da ist. Gucken wir mal, wie es aufgeteilt ist. In meiner alten Luther ist es noch aufgeteilt. So, wir fangen hier an. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht oder Angst. Am Anfang haben wir gelesen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Könnt ihr euch erinnern? Und dann stand wieder am Ende, fürchte dich nicht. In Jesaja. Furcht ist nicht in der Liebe. Sag mal, Furcht ist nicht in der Liebe. Jetzt kommt der Teufel und wenn du dich fürchtest vor irgendwas, dann musst du diese Gefühle ernst nehmen und sagen, das sind echte Gefühle. Wir sind nicht bei den komischen Allversöhner und wie die alle heißen, sagen, wir nehmen unsere Gefühle nicht ernst. Nein, wenn du das spürst, wenn du Angst und Furcht spürst, ist das real, aber ist nicht die Wahrheit. Dann darfst du sagen, Papa, Furcht ist nicht in der Liebe. Thomas, Furcht ist nicht in der Liebe. Herzilein, Furcht ist nicht in der Liebe. Wo ist die Lösung? In der Liebe. Such die Liebe, tank Liebe und die Furcht geht automatisch. Die können nicht zusammen in einem Raum sein. Wenn wir hier alles ganz abdunkeln und ich mache das Licht an, kann nicht gleichzeitig Licht und Finsternis hier sein. Die Finsternis herrscht erst wieder, wenn ich das Licht ausschalte. Sind wir uns da einig? Die Furcht kann nur herrschen, wenn du nicht in der Liebe bist. So, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Lass uns das mal sagen. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer ist die vollkommene Liebe?
Der Thomas.
Nein, ich bin es nicht. Der Papa, aber lieber Vater, Jesus. Amen. Wir haben jetzt ganz viel Bibelstellen gelesen, wo der Papa sagt, ich liebe dich, ich habe dich hier und je geliebt, ich habe dir zu mir gezogen aus lauter Güte und so weiter. Den Punkt haben wir erledigt. Da ist Check erledigt für dich heute Morgen, dass der Vater dich bedingungslos liebt. Amen. Zweifelt noch einer dran? Gut. Also, das haben wir erledigt. Wenn das nächste Mal Furcht oder Angst kommen will, dann merkst du, es ist A, nicht vom Vater, sondern B, vom Teufel. Und du gehst in die Liebe. Hör ich den Lobpreislied an, wo es um die Liebe geht, oder sing eins, mach dein Herz auf, sag, Papa, danke, dass du mich so sehr liebst. Rechnung kommt, du machst auf, du liest den Betrag und du sagst, Papa, danke, dass du mich liebst. Und dass deine Liebe größer ist als diese Rechnung. Ist nur ein Beispiel. Amen. Du gehst zum Arzt, kriegst eine Diagnose, er sagt, hey, Krebs, Endstadium. Sagst du, nö, kann nicht sein, weil Gott hat einen anderen Plan mit mir, das geht noch weiter. Ja, sind Sie noch ganz sauber? Ja. Ich bin total gewaschen mit dem Blut des Lammes. Amen. Ja, da ist doch egal, ob der Arzt denkt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist besser, der denkt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und du bekennst dich zum Glauben und hast Heilungssieg, anstatt du dich mit dem Arzt eins machst und sagst, ja, Herr Doktor, Sie haben recht, nur noch 3 Monate, schade, oh, in 3 Monaten bin ich tot, ja. Und dann sagt der Doktor, oh, endlich mal einer, der mir glaubt. Nee, das hat er jeden Tag. Gott ist Gott und der Arzt ist nicht Gott. Und merkt ihr diesen Satz, der hat mir mal sehr geholfen. Kein Arzt ist Prophet. Amen. Verstanden? Halleluja. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Nochmal, wenn du dem Teufel widerstehst, er flieht. Er sagt nicht, na gut, dann ziehe ich mal meine Schuhe, dann gehe ich mal so langsam vor die Tür, vielleicht überlegst du es dir noch anders. Nee, wenn der flieht, wenn das Haus brennt und einer weiß, es brennt, dann flieht er da raus. Also so kenne ich das. Die fliehen alle aus dem brennenden Haus. Da läuft keiner raus, sagt, oh, ich muss noch mein, keine Ahnung, was holen. Ja, die Zahnbürste, genau. Denn, jetzt kommt's, die Furcht rechnet mit Strafe. Die vollkommene Liebe vom Vater zeigt dir, ich bin mit dir, ich bin für dich. Selbst wenn die Lösung noch nicht da ist. Aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Amen. Und wisst ihr, dass das den Vater sowas von ehrt? Dass das den Vater sowas von ehrt? Nehmen wir an, ich nehme jetzt die Lydia. Die Lydia ist die Person, wo ich weiß, die rettet mich finanziell. Ich gehe auf Missionsreise, bin irgendwo in Asien unterwegs, die entführen mich. Lydia hat die 100.000 gespart und ich weiß das. Und ich sage 100.000 oder wir erschießen den die Woche. Ich habe mit der Lydia nicht persönlich reden können. Ich habe ihr über irgendeinen Vermittler hat sie das gesagt gekriegt. Wenn ich ihr vertraue, dann weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, Lydia wird die 100.000 geben, um mich auszukaufen, um mich rauszulösen. Ich muss nicht jetzt mit ihr telefonieren oder eine WhatsApp kriegen, wo sie sagt, Thomas, alles klar, geht in Ordnung. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und dann macht sie das, ich werde freigekauft, ich komme zurück und sage, Lydia, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Sagt sie, wow, das ehrt mich. Ehrt sie das? Oder wenn ich sage, Lydia, rund um die Uhr, ich habe Tage gebangt und gehofft, dass du irgendwas machst. Und dann wird sie sagen, ey, was denkst du von mir? Ich denke, du kennst mich. Und Lydia, das Beispiel hinkt, wie ich auch hinke, ist nicht der Vater. Lydia ist nicht der Vater, ich bin nicht der Vater, okay? Ich möchte euch nur ein Bild groß machen, wo es den Vater ehrt. Wenn wir immer den Vater anzweifeln mit allen Schwierigkeiten, die kommen, das ehrt ihn doch nicht. Er merkt, du hast kein Vertrauen, du bist noch nicht so weit. Aber nochmal, habe ich heute Morgen auch jemand gesagt, der Weg ist das Ziel. Und Gott sei Dank hat der Vater alle Geduld der Welt. Er kennt uns durch und durch und er geht mit uns den Weg. Und wir brauchen nicht mehr mit Strafe rechnen, aber mit Erziehung. Ist das gut? Die Strafe liegt auf ihm, aber er erzieht uns. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Die Bibel gibt uns für alles eine Antwort. Jetzt können wir jeden Tag die Schwester anrufen und sagen, Schwester, mir geht's nicht gut. Wir können tausende WhatsApp verschicken, mir geht's nicht gut. Wird es irgendwas ändern? Wenn du an einem Baum immer nur die Äste abschneidest, wunder dich nicht, dass die kleiner werden, aber viel mehr. Es nützt nichts. Wir brauchen diesen Glauben und diese Überzeugung und das können wir nur selber tun. Nur eine rhetorische Frage. Was passiert heute Nachmittag? Wenn wir jetzt alle nach dem Essen nach Hause gehen, was machst du zu Hause? Erstmal einen Kaffee, schlafen, auf die Couch liegen, Videospielen, Serien anschauen, Frauenzeitschriften lesen. Oh, die Kardashian hat noch einen dickeren Arsch bekommen. Oh, wen interessiert das? Sorry, wenn ich so direkt bin. Ja, das ist, mit was die Welt sich füllt. Oder denkst du noch mal drüber nach? Sagst du noch mal, Heiliger Geist, komm, tiefer, mehr, zeig mir. Und dann sieht man Wachstum. Wenn ich alleine nur die Sonja sehe, die ist noch nicht lange bekehrt, wie die in der kurzen Zeit gewachsen ist, ihr auch, aber ich nehme jetzt mal die Sonja als Beispiel, weil sie halt jetzt auch predigt. Der Herr sagt mir eines Tages, lass die Sonja predigen. Ich sage, hä? Kann doch die gar nicht. Hä? Aber ich diskutiere mit dem Herrn nicht. Weil wenn er was sagt, dann ist es so. Meine Entscheidung war es nicht, mein Wille war es nicht. Ich habe auch lange gedacht, das kann doch die gar nicht, ohne ihr zu nahe zu treten. Es geht nicht darum, was ich denke. Es geht darum, was der Vater sagt. Amen. Und wo sie angefangen hat, der eine oder die andere hier, habe ich ihm gedacht, warum die, warum nicht ich? Der Thomas, der spürt das nicht. Ich spüre ganz genau, was Sache ist. Nicht immer richtig, ich bin nicht vollkommen, aber vielleicht ist es besser für dich, dass du noch nicht dran bist. Vielleicht wirst du nie dran sein. Hast du ein Ja dafür? Oder bist du wie kein? Jetzt reicht's mir aber. Wann war denn das? Mit dem Heiko in Bopfingen. Da ist meine erste Pastorenstelle gescheitert und ich habe zu Gott gesagt, ich werde nie wieder Pastor. Und ich werde nie wieder predigen. 2 Jahre habe ich das knallhart durchgezogen. Jeder, der kam, sagt, keine Antwort, interessiert mich nicht. Lass mir mal Ruhe, ich bin kein Pastor mehr. Und dann lädt mich ein Freund ein, sagt er, hey, ich predige da in Bopfingen im Fitnessstudio. Willst du mit? Ich sage, hab heute nichts vor. Wie lange dauert? Ja, 2 Stunden hinfahren, 1 Stunde und dann gehen wir wieder. Okay, sag, ich fahr mit. Werd's nie vergessen. Gott hat einen Sinn für Humor. Und dann sitze ich da und mir wird's heiß und kalt. Ich habe gedacht, ich explodiere. Ich hatte ein Wort der Erkenntnis. Aber ich habe ja eine Entscheidung getroffen. Ich sage das nicht. Und schon mal einen Wasserkessel gesehen, wo es immer heißer wird mit dem Feuer. Und oben ist so eine Pfeife. Kennt ihr das noch von Oma? Und ich habe gedacht, das reicht nicht. Gleich macht pff. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein Wort. Kann ich das geschwind sagen? Das war ganz am Anfang. Ja, aber mach's kurz. Ich muss dann predigen. Nach 1 Stunde saß er immer noch so im Stuhl. Und nach einer Stunde, ich werde es nie vergessen, ich habe die Predigt heute noch zu Hause, ich amüsiere mich darüber, wenn ich die manchmal anhöre. Das war nichts Besonderes, aber für Gott war es besonders. Nach einer Stunde sagt er, okay, jetzt ist es rum. Und ich so, Heiko, wie lange war denn das jetzt? Eine Stunde, du hast eine ganze Stunde. Und dann war aus, dann war Schluss, dann habe ich mir auf meinen Schuh geguckt. Dann habe ich geschmollt wie ein kleines Kind. Heiko, du Sack da oben, du hast mich voll reingelegt. Ich habe beschlossen, nichts mehr zum Sagen. Aber die Berufung geht nicht weg. Und dann macht Gott halt mal ein bisschen Feuer. Und dann die ganze Heimfahrt, 2 Stunden lang hat der Heiko nichts geredet. Der war total beleidigt, der war an seinem Stolz geknickt. Und dann habe ich ihm gesagt, Heiko, du weißt gar nicht, was heute passiert ist. Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, sagt er, na, dann war es ja gut. Sag, ja, vielleicht war es gut, vielleicht auch nicht. Aber erstmal bin ich beleidigt. Ich glaube, Gott hat sich schon so oft über mich amüsiert, über meine bockige, trotzige Art. Ja, wie so ein kleiner Junge. Ich sag nichts mehr und dann eine Stunde. Und dann merke ich so, wupp. Gott ist gut, Amen. Und Gott ist für dich. Gott kämpft für dich. Er streitet für dich. Er liebt dich. Komm, lass uns mal aufstehen. Lass uns mal im Glauben aufstehen. Heute unser Fleisch mal unter unsere Füße. Und nochmal, wie wir am Anfang gebetet haben, einfach sagen, Papa, danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in mein Herz. Danke, dass du mich durch und durch liebst. Danke, dass du mich je und je geliebt hast. Danke, dass du mich zu dir gezogen hast aus lauter Güte. Danke, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Danke, dass meine Strafe auf ihm liegt, auf dass ich Frieden habe. Danke, dass du dich entschieden hast, mich zu lieben, weil ich Jesus liebe. Und danke, dass ich mich selber, meinen Nächsten und Gott lieben kann von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von ganzer Seele, von ganzem Herzen. Letzte Woche haben wir eine tolle Predigt und die davor von Sonja gehört über das Herz. Und mein Herz ist der Ort, wo ich glaube. Mein Herz ist der Ort, wo ich brenne. Mein neues Herz, das fleischende Herz, das wir vom Vater empfangen haben, ist der Ort, in dem wir glauben. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und danke, dass mein Herz voller Glauben ist und mein Mund übergeht voller Glauben. Halleluja. Halleluja. Ich bekenne und sage, wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein. Halleluja. Der in mir ist, stärker als der in der Welt ist. Halleluja, Halleluja. Jesus hat den Preis bezahlt. Die Strafe liegt auf ihm. Ich bin frei gemacht zu jedem guten Werk. Ich bin berufen und ich gehöre zu denen, denen alle Dinge zum Besten dienen müssen, weil sie von Gott berufen sind, weil sie geliebt sind, weil sie ihn lieben und weil sie ihm nachfolgen und weil ich Ja sage zu Gottes Nein und weil ich Ja sage zu Gottes Ja und weil ich Ja sage zu Gottes Plan, auch wenn ich es momentan nicht verstehe, aber ich sage Ja zu seinem Plan, weil alles, was er tut, ist gut. Und ich entscheide mich jetzt, heute und hier nochmals vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich will nur die Quelle Jesus Christus. Und alles, Vater, was noch aus der Quelle des Satans ist, zeige es, überführe mich, schneide es raus, wie Bärbel am Anfang gebetet hat, Beschneidung ist gut, schneide es ab, schüttel es ab. Alles, was faulig ist, was Gift ist, alles, was an Überzeugung, an Erziehung, an Ausbildung da ist, was aus der Quelle dieser Welt ist oder vom Teufel, weg damit, weg damit. Ich sage wie Paulus, ich erachte alles an Ausbildung, an Erziehung und Herkunft als Dreck gegenüber der überschwänglichen Gnade des Christus, die in mein Leben gekommen ist. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Wow, dürft euch setzen. Ich habe noch ein Lied mitgebracht. Das dürft ihr anhören. Ihr dürft in der Küche schon anfangen wurschteln. Ihr hört das Lied ja. Lassen wir das noch laufen, nehmen es noch mit auf, okay? Dürft ihr genießen, weil es passt genau zur Predigt.
Bist du nach unserem